Ja, gut. Also die Quizfrage Nummer zwei. Ja. Also Sie dürfen und Sie müssen geradezu. Es gibt auch relativ eine anschauliche Erklärung. Ja, wenn Sie sich jetzt jemanden nehmen, der zum Beispiel eine 4-Quadranten-Peritonitis hat, bei perforierter Sigmadivertikulitis, eine ausgeprägte, dann hat er ein komplett bretthartes Abdomen und es tut ihm überall weh. Wenn Sie jetzt ein starkes Schmerzmittel geben, passiert was? Der sagt, das ist jetzt ein bisschen besser, aber im linken Unterbauch tut es immer noch weh. Das heißt, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber im Grunde genommen ist es so, dass Sie durchaus auch diagnostisch wieder was gewinnen können, wenn Sie es geben. Und natürlich, wenn man es aus der Sicht des, ich meine, stellen Sie sich vor, wir würden jetzt heute bei diesem Vortrag sagen, bitte ja nicht. Die armen Patienten. Da rennt der Bachleitner durch die Gegend und erzählt, ja, kein Schmerzmittel geben, bevor der Chirurg kommt. Was würde das für die Patienten, die in den diversen Notfallambulanzen sitzen, bedeuten? Ja? Und damit Sie sagen, naja, das ist gut und schön, aber wer sagt es, dass das stimmt? Das ist die Literatur dazu. Ja? Da gibt es relativ viel gute Literatur und eine Clinical Policy Guideline von den Emergency Physicians. Also die Gabe von intravenösen, auch opiatanalogen Schmerzmitteln bei Patienten mit Bauchschmerzen ist sicher, entspricht humanem ärztlichen Handeln und erhöht die diagnostische Treffsicherheit. Und die Schmerzbehandlung bei unklaren Bauchschmerzen verschleiert nicht den abdominellen Befund und beeinflusst weder die Morbidität noch die Mortalität. Also es ist ein ganz ein klares Ja. Und es ist aber interessant, weil das geistert immer noch so ein bisschen durch die Köpfe, dieses, naja, aber da war der Chirurg noch nicht da, da können wir ja noch kein Schmerzmittel geben. Also das stimmt einfach nicht. Ja, bitte auch, das ist auch eines von den wesentlichen Dingen, die Sie heute bitte mitnehmen sollen.
Weil es dazu passt, wie ist es eigentlich dann mit den Schlafmitteln auf der Station?
Da kenne ich die Literatur zu wenig, da traue ich mich jetzt nichts sagen. Aber ich bin eher ein restriktiver Mensch, wo ich sage, man muss immer aufpassen.
Direkt nach einer Operation.
Ja, weil natürlich Stichwort Aspirationsrisiko und so. Also, aber da bin ich jetzt nicht ganz informiert, dass ich jetzt dazu die Literatur zitieren kann. Ich glaube, da gibt es einen guten Mittelweg und gibt sicher auch entsprechende Guidelines. Aber was die Schmerzmittel betrifft, ist es ganz eindeutig, nicht auf irgendwas warten. Wenn ein Patient Schmerzen hat, dann kriegt er Schmerzmittel und der Rest ergibt sich dann. Aber sie verschleiern dadurch nichts. Okay. Die Hochrisikogruppen haben wir eh schon angesprochen, also diese älteren Patienten, weil die haben halt oft die schwerwiegenderen Ursachen. Und was eben auch interessant ist, die Mortalitätsrate, aber letztlich auch die Fehldiagnoserate steigt exponentiell an mit jeder Dekade ab 50. Und das liegt unter anderem eben auch daran, dass Patienten, die älter sind, einfach nicht so starke Symptome entwickeln. Also ältere Patienten gehören auch oft einer anderen Generation an, wo man sagt, naja, da beißt jetzt durch, das wird schon wieder. Also das muss man alles einpreisen in die klinische Beurteilung. Und dann die immunsupprimierten Patienten sind deswegen auch noch einmal schwierig, weil sie oft seltene Ursachen für Bauchschmerzen haben. Also die haben eine Zytomegalie-Virus-Infektion, die dann eine schwere Colitis verursacht und auf Basis dessen eine Perforation, das gibt es ja beim Gesunden nicht, ja? Oder irgendwelche atypischen Mykobakteriosen, Pilzinfektionen etc. Und eben auch durch Gabe von Cortison oder eben anderen Immunsuppressiva eine verschleierte Symptomatik bei der Peritonitis. Okay, nächster Themenblock ist die Blutung, die gastrointestinale. Wir haben vorher schon ein bisschen über die Blutgruppen und den Karl-Landsteiner gesprochen. Also ein wichtiges Thema ist auch eben die gastrointestinale Blutung, die in die Chirurgie fällt, genauso natürlich auch in die Gastroenterologie. Hier sehen Sie da eben so eine Schlingenpolypektomie im Kolon bei einem Patienten, der so ein Adenom vermutlich hat. Es gibt die obere und die untere gastrointestinale Blutung. Und hier eine Menge an Möglichkeiten, wie sie dem sozusagen Herr werden können. Früher natürlich, was soll man anderes machen als operieren, wenn sie da irgendeine Ulkusblutung haben im Bereich des Duodenums. Ja? Also hier ein klassisches, eine Arrosion von der Arteria gastroduodenalis, die wirklich lebensbedrohlich sein kann. Und früher eben die einzige Möglichkeit Duodenotomie und dann Umstechung in allen 4 Quadranten, um den Zufluss zu diesem arrodierten Gefäß zu unterbinden. Mittlerweile gibt es natürlich elegante Methoden, wo Sie das mit einer Endoskopie und einem Clip machen können. Funktioniert nicht immer, weil das Problem ist, wenn die Patienten sehr stark bluten, dann sehen sie einfach nichts mehr. Und sie müssen das natürlich irgendwie auch absaugen, oft sind dann Koagel im Spiel. Also ganz so einfach wie und so schön, wie man das jetzt hier sieht, ist es nicht immer. Aber grundsätzlich gibt es natürlich extrem viele endoskopische Methoden. Eine Frage, weil es jetzt vielleicht dazu passt, gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie Sie so eine Blutung, die jetzt hier aus der Arteria gastroduodenalis, also wenn wir jetzt genau diesen Fall nehmen, wenn ich sage, okay, operieren ist eine Sache, aber ist nicht gemeint, oder endoskopieren, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie Sie so eine Blutung vielleicht elegant zum Stillstand bringen können? Wenn Sie zurückdenken ans Aortenaneurysma von vorher.
Wollen Sie was sagen? Also wenn es jetzt nicht operativ wäre, dann Stent müssen?
Ja, also Stent in dem Sinne jetzt nicht, sondern das ist einfach Keulen. Ja? Also Sie können das quasi, Sie brauchen nichts anderes als von der Leiste da eingehen und mit sehr feinen Kathetern, also das machen dann nicht die Chirurgen, sondern die interventionellen Radiologen, können Sie natürlich da hier hochselektiv diese Gefäße hier aufsuchen mit einem Führungsdraht, und wenn Sie dann dort an der richtigen Stelle sind, dann keulen Sie das und tun so Partikel hinein, um dieses Gefäß zu embolisieren und die Blutung zu stillen. Und das Ganze über einen kleinen Schnitt in der Leiste und ohne größeren Aufwand. Ja? Also das ist natürlich, die moderne Medizin bietet da schon extrem viele Möglichkeiten. Das ist auch etwas, was man häufig in der Pankreaschirurgie verwendet. Wer hat schon mal was von einer Sentinel-Blutung gehört? Sentinel, wissen Sie, was das ist? Was heißt Sentinel auf Englisch? Ja, sagen Sie es laut.
Wächter.
Wächter, also das ist der Türsteher, der Sie in die Disco reinlässt oder nicht, ja. Also ein Sentinel ist sozusagen eine Sentinel-Blutung, das bezeichnet man also in der Pankreaschirurgie, das ist so eine Blutung, die oft als letzte Warnung auftritt, bevor dann die große Katastrophe passiert. Also wenn Sie Patienten operieren mit einer Pankreaskopfresektion, dann kann es dazu kommen, dass dort eine Pankreatitis entsteht, dass dann Gefäße erodiert werden und dann plötzlich gibt es eine akute Blutung und die Patienten verbluten innerhalb von kürzester Zeit. Und oftmals bahnen sich diese Sentinel-Blutungen dann ein paar Stunden vorher an, dass dann plötzlich ein bisschen Blut kommt und in der Drainage ist und es fällt gar nicht so richtig auf. Aber das ist so ein Vorbote von der großen Katastrophe, die kommt. Und wenn sowas passiert, dann ist auch so eine interventionelle Möglichkeit, quasi über die Leiste dann da hineinzugehen in die Gefäße und die von innen zu embolisieren. Das verhindert dann die große Katastrophe, weil wenn der Patient dann schon einmal akut blutet und im hämorrhagischen Schock ist, ist die Situation natürlich wesentlich schwieriger zu kontrollieren. Okay, aber wenn ein Patient jetzt so wie hier dargestellt akut blutet, kommt man natürlich schnell auch in das Problem, dass Patienten Blutkonserven brauchen. Und dann müssen wir Blutgruppen bestimmen und so weiter. Und das ist natürlich was, was wir alle wissen, aber was ist ganz wesentlich zu sagen, wenn Sie jetzt eine Ausbildungsstelle bekommen und Sie machen chirurgische Ausbildung, was bedeutet das dann eigentlich, wenn Sie operieren oder wenn Sie irgendwas machen? Sie sind im Spital angestellt und Sie machen dort eine Ausbildung. Wie schaut das jetzt von der Haftung aus? Wer weiß das? Wer haftet jetzt dafür, wenn Sie da irgendwas machen? Das ist immer eine gute Antwort. Es kommt darauf an. Genau, also wenn Sie irgendwas grob Fahrlässiges machen, also Sie können nicht einfach sagen, ich schmeiße jetzt ein Skalpell durch ein OP und dann passiert irgendwas, das geht nicht. Aber ansonsten sind Sie natürlich jetzt nicht, weil Sie sind ja in Ausbildung und da gibt es irgendeinen Facharzt, einen Oberarzt oder irgendjemanden, der quasi Sie beaufsichtigt und da auch die Haftung übernimmt. Es gibt eine entscheidende Ausnahme, wo das nicht so ist. Ab dem ersten Tag, wo Sie irgendwo da arbeiten, müssen Sie das selber eigenverantwortlich können. Da übernimmt keiner die Haftung. Also wenn Sie eine Blutkonserve anhängen, dann haften Sie dafür und dann müssen Sie das können. Da können Sie nicht sagen, nein, ich habe das noch nie gesehen oder bin erst den zweiten Tag da, sondern das wird von Ihnen vorausgesetzt. Und deswegen versuche ich das jetzt auch noch mal kurz zu rekapitulieren. Weil ich mich persönlich erinnere an die erste Blutkonserve, die ich angehängt habe. Ich sage es Ihnen, ich war mir nicht mehr ganz sicher, was ist das jetzt A oder B? Und dann ist das. Also, wenn man dann das erste Mal diese Verantwortung spürt und das in der Nacht macht, kann das unangenehm werden. Und dann hilft es zumindest theoretisch zu wissen, worum geht es da. Und natürlich wissen Sie das alle. Also, verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen da jetzt irgendwas erkläre, wo Sie sagen, das ist ja eh logisch. Aber es ist dann oft gar nicht so logisch. Ja? Also was hat denn der Patient da oben? Also das sind jetzt vier verschiedene Patienten. 1, 2, 3, 4. Was hat der Oberste für eine Blutgruppe? Ah, was, Moment. A ist richtig, wer hat B gesagt? Also Anti-A heißt, da sind Antikörper für, also gegen Blutkörperchen, die das, die Eigenschaft A haben drin und deswegen agglutiniert das. Weil dieses Serum hier hat Anti-A und dort ist Anti-B drin. Und wenn ich die Erythrozyten da drauf tue und es agglutiniert bei A, dann hat der folglich Blutgruppe A, oder? Alle überzeugt? Wie schaut es beim nächsten aus? Nächster? Und ganz unten? So, müssen Sie, wenn Sie Blutkonserven anhängen, das richtig ausfüllen können, diesen Zettel? Oder das? Müssen Sie das können? Ja? Oder nein? Was ist das Geniale? Wie heißt denn das, wenn man das dann so agglutinieren lässt und so? Wie nennt man das? Bitte? Der Bedside-Test. Was sagt der Bedside-Test? Dass Sie es Bedside machen. Also nicht zum Patienten hingehen, Blut abnehmen, dann irgendwo hin und dort, sondern Sie machen es bedside. Sie nehmen selber das Blut ab und nicht irgendwer anderer. Und wie gehen Sie sicher, dass es der richtige Patient ist, von dem Sie Blut abnehmen? Und wie fragen Sie jemanden nach seiner oder ihrer oder seiner Identität? Ja, also nicht Frau Meier. Weil wenn Sie sie freundlich anlächeln, sagt die mit Sicherheit ja. Und möglicherweise liegt eine andere Frau Meier unmittelbar daneben. Also Sie fragen, wie heißen Sie und wann sind Sie geboren? Oder irgendwelche Permutationen davon. Aber die Patienten müssen das aktiv von sich aus sagen, wer sie sind und keine Suggestivfragen. Okay, dann machen Sie den Bedside-Test. Aber worauf ich hinaus will, müssen Sie das richtig ausfüllen können, wenn Sie einen Bedside-Test machen? Wenn ich schon so frage. Nein. Das Geniale am Bedside-Test ist, das Einzige, was Sie machen müssen, ist, wie funktioniert ein Bedside-Test? Kann das jemand kurz erklären?
Wenn das
Muster gleich ist, ist es ja wurscht, was der für Blutgruppe hat. Aber es ist gleich. Also es ist natürlich nicht wurscht, Sie sollten das können, aber Sie müssen nur, wenn Sie das Blut vom Patienten und die Blutkonserve da nebeneinander auskreuzen, dann muss das Muster ident sein. Okay? Ja, B und irgendwas, aber im AB0-System, wenn Sie sagen, das, also wenn man jetzt sagt, das da oben wäre jetzt die Blutkonserve und das da unten wäre der Patient, dann die zwei Muster passen einfach nicht zusammen. Egal, wer jetzt was hat, aber das passt nicht zusammen. Also von diesen Patienten, jetzt können wir natürlich philosophieren, wer kann wem was spenden, aber das wird dann wieder kompliziert. So schaut so eine Seraphol-Karte aus. Das Gute ist, früher war das ja so, da musste man das dann drauf tropfen. Naja, aber wehe, Sie tropfen dann Anti-B dorthin, wo Anti-A und so. Aber selbst dann wieder, wenn Sie es verkehrt tropfen und aber quasi sowohl bei der Konserve als auch beim Patienten wieder beides, dann ist es wieder gleich. Aber jetzt sind die schon so vorgegeben und Sie haben sozusagen das Anti-A-Serum hier, das ist blau markiert und Anti-B hier ist gelb und Sie tropfen dann dort das Blut drauf, beziehungsweise ein bisschen mit Kochsalz verdünnt und dann schauen Sie, ob es agglutiniert und machen das auf der, also das quasi mit dem Patientenblut und dasselbe Kärtchen mit der Konserve. Und dann schaut man, und dann schaut es eben so aus, Sie haben den Patient und dann haben Sie Blutkonserve 1 und 2 und klarerweise Blutkonserve 1 und Patient passt zusammen, aber Blutkonserve 2 und Patient würde nicht passen. Und das ist letztlich das Geniale am Bedside-Test, dass es, wenn es schnell gehen muss, in letzter Konsequenz nur darum geht, ist es ident oder passt es zusammen. Ja? Ja, also die sind nicht kompatibel. Und die beiden, also Patient und Blutkonserve 1, wären kompatibel. Also bitte passen Sie auf, weil das ist wirklich, da sind Sie persönlich ab dem Tag 1 voll in der Haftung. Es gibt keine Ausrede, dass man sagt, ich habe das noch nicht gemacht. dann muss man sich wen holen. Aber wenn man es macht, dann haftet man dafür. Und ganz gefährlich natürlich ist dieses, kannst du mir das geschwind machen? Ich habe bei dem Patienten da Blut abgenommen, kreuz das mal geschwind aus. Das lehnen sie dankend ab, das Angebot, und gehen und nehmen selber noch einmal Blut ab und machen es dann bedside. Also wenn ihnen jemand anderer irgendwas in die Hand drückt und sagt, das ist das Blut von dem, woher wollen sie wissen, dass der das richtig abgenommen hat? Und wenn sie dann sagen, ja, aber der Doktor sowieso hat es mir in die Hand gedrückt, das ist ja sein Fehler, dann wird ihnen niemand helfen, weil sie haben die Konserve angehängt. Und das ist leider Gottes in der Medizin so, selbst wenn die Blutbank die falsche Konserve liefert, wenn da irgendwas falsch beschriftet ist, ist es völlig egal. Es geht darum, wie hat der Bedside-Test ausgeschaut und wer hat den gemacht. Und wenn ihnen jemand das hinlegt und sagt, schau, ich habe das ausgekreuzt und das ist, wenn sie es anhängen, machen sie was? Sie machen es nochmal. Weil wenn was ist, können sie nicht sagen, aber der Doktor, also ich will jetzt nicht mich da zu oft wiederholen, aber das nutzt nichts. Wenn sie es anhängen, müssen sie alles gemacht haben und haften voll dafür. Okay? Was sehen wir hier? Wieder ein chirurgischer Notfall. Das ist ein klassischer Pneumothorax auf der rechten Seite. Woran sieht man? Am besten ist dann immer, man dreht es dann so auf die Seite. Das haben Sie sicher auch mal gelernt, oder? Also wenn man es sich jetzt so, man sieht es dann besser. Und da sehen Sie hier die Lunge quasi hier so ganz klein und zusammen gesintert. Da sieht man die Gefäße, wohingegen hier sieht man die Gefäßzeichnung quasi bis in die Peripherie. Und hier dann nach Setzen einer Bühler-Drainage ist die Lunge wieder komplett entfaltet. Mechanismus ist, glaube ich, allen klar, wie sowas passiert, Stichwort Spannungspneumothorax etc. Ja, da haben wir das, wenn quasi dann die Spannung ist und das sich immer mehr aufbaut, dann shiftet natürlich das Mediastinum auf die andere Seite und dann ist nicht mehr nur diese Lunge nicht gescheit ventiliert, sondern auch die andere, weil das quasi dann komprimiert. Und das sind dann die Patienten, die entsprechende respiratorische Probleme bekommen. Was ist denn so eine chirurgische, klassische Ursache für einen Pneumothorax, die sie iatrogen herbeiführen können? Also es gibt natürlich die Emphysemblase, die platzt und jemand hat ein Pneu. Aber wo müssen Sie in der Chirurgie aufklären auf die Möglichkeit eines Pneumothorax, wenn Sie irgendwas machen? Zum Beispiel beim Portacut oder wenn Sie einen zentralvenösen Katheter setzen. Ja? Also der Portacut, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jeder weiß, was ein Portacut ist? Ja? Also diese Kammer, die da implantiert wird unter die Haut mit einem Schlauch dran, wo man Chemotherapie oder auch Ernährung oder was auch immer verabreichen kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das einzubringen. Einerseits, man kann es über die sogenannte Vena cephalica dort einfädeln, ohne zu punktieren. Dann können Sie keinen Pneumothorax auslösen. Aber wenn Sie direkt die Vena subclavia punktieren und eben nicht die Vene treffen, sondern die Pleurahöhle, dann kann das zu einem Pneumothorax führen. Deswegen immer wichtig, nach Setzen von zentralvenösen Kathetern oder Portacuts immer dann auch das Kontrollröntgen, um zu schauen, ob ein Pneumothorax vorliegt. Okay, wichtiger Notfalleingriff ist das Setzen einer Bühler-Drainage. Gibt es unterschiedliche Indikationen, eben den Pneumothorax, aber auch Ergüsse oder wenn Patienten so MPM haben, weil irgendwelche entzündlichen Probleme sind. Oder auch postoperativ bei Patienten, die jetzt operiert worden sind, wo man sagt, man braucht das für den postoperativen Verlauf. Da ist so ein Set, man braucht relativ wenige Instrumente, um sowas setzen zu können. Dann nimmt man sich so hier diese Medioklavikularlinie, dann gibt es die Mamillarlinie und hier die vordere Axillarlinie, wo sich diese Linien treffen. Das ist ein guter sozusagen Punkt, wo man das setzen kann. Dann die Lokalanästhesie, die hier gesetzt wird. Und dann geht es darum, wenn man sozusagen hier diese Drainage setzt, da ist immer die Frage, setze ich sie am Oberrand der Unterrippe oder am Unterrand der Oberrippe? Und wenn ja, warum? Genau, das Gefäßnervenbündel liegt am Unterrand der Rippe. Das heißt, Sie schauen immer, dass Sie sich oben drüber entlang handeln, damit Sie dann nicht erst einen dass Sie den Pneumothorax zwar behandeln, aber einen Hämatothorax auslösen, weil Sie die Interkostalarterie erwischen. Das ist leider Gottes was halt leicht passieren kann. Deswegen immer ganz streng am Oberrand der Unterrippe bleiben. So sieht man das da, weil das Gefäßnervenbündel verbirgt sich hier unten. Und wenn Sie da strikt hier punktieren oder das Bühler einbringen, dann sind Sie safe. Okay, dann kann man da so hineinspreizen und dann setzt man das Bild auch drin. Und dann ist da immer wichtig, ehrlicherweise ist das gar nicht so gescheit, ich sollte dieses Bild hier entfernen, aber ich lasse es drinnen und frage sie, was da falsch ist. Was gefällt Ihnen an dieser Naht für ein Bülow-Drehen nicht? Such den Fehler. Das hat was damit zu tun, wie man das Drehen wieder entfernt. Genau. Normalerweise gibt es eine Naht, die fixiert, das ist die. Und dann sollte rundherum eine Naht vorgelegt sein, die man dann so rundherum wickelt um das Bülow-Drehen. Und die man dann knüpft, wenn man es rauszieht, wo dann sagt, einer zieht an und einer macht sofort den Knopf, damit der nicht sozusagen der Patient wieder also inspiriert und dann wieder einen Pneumothorax entwickelt. Also insofern bitte dieses Foto mit falsch kennzeichnen. Das habe ich irgendwo rauskopiert und ehrlicherweise sollte ich das löschen. Gut. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Oder jetzt machen wir mal so, jetzt können wir auch eine Fragerunde machen, wo Sie sagen, eigentlich habe ich mir was komplett anderes erwartet und jetzt redet er da schon seit 1,5 Stunden, aber das ist ja am Thema vorbei. Eigentlich würde mich was ganz anderes interessieren. Gibt es irgend so eine Frage, auch online? Weil der nächste Block ist so ein bisschen postoperativer Verlauf, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn Sie dann sagen, Sie arbeiten einmal auf einer chirurgischen Station, was kann da so alles sein? Aber wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, bitte jederzeit. Gut, also Thema postoperativer Verlauf. Wir haben jetzt irgendeinen Patienten operiert, Darm resiziert, Pankreas operiert, was auch immer. Und dann geht es erst richtig los. Ich habe das eingangs erwähnt, die Operation ist ja wirklich nur ein sehr kleiner Teil der Chirurgie. Das Schwierige eigentlich in der chirurgischen Ausbildung ist, einmal zu lernen, wen operiere ich, wann und wen operiere ich nicht. Und das Eigentliche, wenn da mal die Indikation steht und man ist im OP und es ist eh klar, dass man jetzt einen Leistenbruch operiert, dann ist es relativ einfach. Aber der Weg dorthin oder auch manchmal der Weg danach kann sehr kompliziert sein. Und das ist halt dann das, was die Ausbildung ausmacht. Weil wie man jetzt an B2 operiert, sozusagen, das wissen Sie alle, weil Sie das irgendwo mal in einem Lehrbuch gesehen haben und das kann man auch relativ einfach lernen. Aber welchen Patienten ich mit einem B1 operiere und welchen ich mit einem B2 operiere und bei welchen Patienten ich eine Gastrektomie mache und bei welchen ich vorher vielleicht eine Chemotherapie mache oder welchen Patienten ich gar nicht operiere und so, das ist dann das Schwierige. Und der postoperative Verlauf, da geht es jetzt darum, dass man schaut, man weiß ungefähr, was ist zu erwarten und wenn da Abweichungen sind, muss man sofort reagieren oder unter Umständen kann man sagen, die Abweichung kann ich tolerieren, weil das ist jetzt nicht so dramatisch. Was sind die Parameter, die man da anschaut? Also Vitalparameter haben wir schon vorher. Also wir sind wieder bei dieser Beurteilung des akuten Abdomens letztlich. Also der klinische Eindruck, die körperliche Untersuchung, die gute Anamnese. Man muss nicht immer sofort, wenn jemand Fieber hat, ein CT machen, sondern man kann es mal ausloten. Wenn der sagt, naja, ich habe jetzt seit gestern so Brennen beim Harnlassen, naja, dann mache ich einen Urikult und schaue, ob es vielleicht ein Harnwegsinfekt ist und spare mir das CT. Ne? Also Vitalparameter, Harnausscheidung, die Bilanz haben wir schon besprochen. Was für Schmerzen haben Patienten postoperativ? Sind die jetzt im Rahmen oder sind die irgendwie weit drüber? Was für Laborwerte sind da? Was Patienten, die kriegen dann oft Drainagen. Was ist in den Drainagen drinnen? Ist das in Ordnung oder nicht? Wie beurteilt man sowas? Was wichtig ist, ist immer, dass man weiß, was ist eigentlich operiert worden. Wer hat es operiert? Wann ist der Patient operiert worden? Weil da ist es wichtig, weil daraus ergeben sich dann oft Informationen wichtige. Also wann bei der Operation, war das vielleicht jetzt kein normaler B2, sondern war das ein B2, wo gleichzeitig auch eine Dünndarmresektion gemacht wurde, weil irgendwas zusätzlich war oder hat es besonders stark geblutet, war irgendwelche Auffälligkeiten. Ja? Wie viele Anastomosen sind da? Weil Anastomosen, haben wir schon besprochen, können natürlich auch nicht heilen und aufgehen. Und dann ist die Frage, wo sind die Anastomosen und wie lange ist es her, damit man da beurteilen kann, ob allenfalls ein Problem vorliegt. Wo liegen die Drainagen? Wenn Unklarheiten sind, ist es immer gut, wen zu fragen. Wen fragen Sie? Oder was gibt es, wenn ein Patient operiert wird? Woher weiß man eigentlich, was da gemacht worden ist? Wo finden Sie die Information? Im Operationsbericht, ja? manchmal ist es kritisch, weil manche Operationsberichte sind noch nicht vidiert oder sind vielleicht nicht angelegt oder was auch immer. Wenn Sie das so eine Situation haben, was machen Sie dann? Dann rufen Sie den an, der es operiert hat. Und das ist das, wo ich sage, wenn Sie was operieren und dann gehen Sie heim und dann kann es sein, dass um 10 am Abend das Telefon läutet, weil irgendein Problem ist und jemand was von Ihnen wissen will. Das gehört halt auch zur Chirurgie dazu. Damit Sie das vermeiden und Sie Leute um 10 anrufen, können Sie zum Beispiel sagen, ich mache eine Skizze und zeichne auf, wenn es irgendwas Spezielles war, damit dann das Team, das den Patienten betreut, das dann auch weiß. Ja? Und wichtig ist immer natürlich die Kommunikation. Also alles, was Sie gut kommunizieren, muss dann nicht jemand anderer mühsam herausfinden. Das ist jetzt sozusagen nur so ein Auszug aus diesen gröberen chirurgischen Eingriffen, Pankreas-Kopfresektion als Beispiel. Wo sind da die Schwachstellen? Ja, es gibt die Pankreasanastomose, es gibt die Anastomose zum Gallengang, es gibt eine Anastomose zwischen Magen und Jejunum. Und alle drei Anastomosen können potenziell ein Problem haben. Und was würden Sie jetzt zum Beispiel erwarten, wenn die Gallengangsanastomose undicht ist und dort eine Drainage liegt? Woran würden Sie das erkennen?
An der Farbe vom Auswurf.
Genau, nämlich?
Grünlich.
Dass die grünlich, gelblich, gallig ist. Und wenn Sie sagen, der Patient ist jetzt am vierten Tag nach einer Pankreasresektion, dann ist es nicht üblich, dass aus der Drainage Galle herauskommt. Das heißt, wenn Sie sowas sehen, dann muss man irgendwie darauf reagieren und sagen, was ist da los? Ja? Also das sind die Schwachstellen der Pankreaskopfresektion. Und da könnte man jetzt zum Beispiel sowas, eine Skizze machen, wo man sagt, Easy Floor 1 liegt subhepatisch, Patient so und so geboren, das ist die Resektion, da liegt die Magensonde. Und das EasyFlow 2 liegt bei der Pankreasanastomose. Und wenn aus dem EasyFlow 2 plötzlich Blut rauskommt, dann wissen Sie, Sentinel-Blutung, wir sollten irgendwas machen, weil sonst haben wir in 2 Stunden ein Problem. Bei der Gastrektomie gibt es auch Schwachstellen. Also wenn der Magen komplett entfernt worden ist, wird ja so eine Rekonstruktion mit einer hochgezogenen Jejunumschlinge gemacht. Und dann kann es sozusagen hier oben an der Anastomose was undicht sein. Es gibt hier unten natürlich eine Fußpunktanastomose. Und allenfalls gibt es hier den sogenannten Duodenalstumpf. Da kann auch plötzlich, wenn die Klammern dort nicht halten, dann rinnt dann dort Galle heraus. Also das sind da die Schwachstellen. Nur um prominente Beispiele zu nennen. Dann gibt es Drainagen, da gibt es eine ganze Menge, wo es immer wichtig ist, was sozusagen für ein Drain ist das. Müssen Sie jetzt nicht im Detail wissen, aber es gibt sozusagen gewisse, manche, die haben einen Sog drauf, manche nicht. Manche liegen irgendwo bewusst in, also eine T-Drainage ist so eine T-förmig konfigurierte Drainage, die meistens irgendwo in den Gallenwegen liegt. Es ist gewollt, dass aus einer T-Drainage Galle herauskommt. Aber aus einem Easy-Flow, das sozusagen daneben liegt, sollte das nicht so herauskommen. Also diese Dinge beurteilen zu können, ist wichtig. Immer zu wissen, wo liegen die Drainagen, wie lange soll man sie belassen, muss man sie rückkürzen. Und dann kann man natürlich Diagnostik auch machen. Sie können dann das Sekret, was aus einer Drainage kommt, können Sie analysieren und schauen, nicht, was ist zum Beispiel, wenn aus einem Drain Kreatinin herauskommt, was würden Sie dann annehmen? Also Kreatinin im Sinne von über Serumwerten, deutlich drüber. Worauf würde das hinweisen? Kreatinin ist ein Marker, wofür? Also wenn ein Patient ein erhöhtes Kreatinin hat, dann hat er eine schlechte Nierenfunktion, weil sich dann handflüchtige Substanzen quasi anstauen und dann steigt das Kreatinin an. Und wenn Sie in einer Drainage jetzt ein x-fach über das Serum erhöhte Kreatinin haben, dann ist wahrscheinlich was im Drain drinnen? Welches Sekret? Harn. Ja, dann ist irgendwo ein Loch in der Blase oder im Ureter oder so. Also wenn Sie einen Patienten haben, der eine Rektumresektion hat und dann liegt dort neben der Anastomose die Drainage und auf einmal kommt 1 Liter klare Flüssigkeit über die Drainage und Sie analysieren das Kreatinin und das ist bei 50, dann wissen Sie, dass bei der Rektumresektion wahrscheinlich der Ureter verletzt wurde. Dann rufen Sie den Urologen und sagen, kannst du so einen Stent? Haben wir vorher besprochen, von innen da drüber. Also wenn dort irgendwo ein kleines Loch im Ureter ist, kann man das von innen schienen und dann heilt es wieder ab. Aber Sie brauchen sozusagen diese Diagnostik über das Drain, damit Sie das sehen können. Ja, Amylase, Lipase, woran denken Sie da? Ja, also nach einer Pankreasresektion, wenn da plötzlich 10.000 Amylase in der Drainage drinnen ist, ist die Anastomose wahrscheinlich nicht ganz dicht. Dann haben die Patienten eine Pankreasfistel. Oder zumindest droht, dass sich so eine Fistel entwickelt. Bilirubin haben wir schon besprochen. Warum kann man den Hämatokrit bestimmen aus dem Drain? Manchmal kommt es zu postoperativen Nachblutungen und dann kommt halt blutiges Sekret heraus und dann, wenn Sie sehen, der Hämatokrit ist eigentlich so wie im Blut, dann können Sie davon ausgehen, dass da irgendwo was offen ist und allenfalls man den Patienten revidieren muss. Das sind jetzt die verschiedenen Drains, das können Sie sich dann anschauen. Die Easyflow-Drains sind so ganz weiche Drains, die so eine Kapillarwirkung entfalten und so das Sekret ableiten. Die Redon-Drains, die werden, da gibt es so eine Unterdruckflasche, wo man einen Sog anlegt. Die werden zum Beispiel eher nicht im Abdomen verwendet, damit die nicht irgendwo am Darm ansaugen und dort ein Loch machen, sondern die nimmt man eher so im Subkutanbereich, während eben diese Easyflow-Drains, die legt man zum Beispiel in den Bauchraum. Dann gibt es das Robinson-Drain, das ist auch ein dickeres Drain, das keine Sogwirkung hat, aber das ist so ähnlich wie ein Bülow-Drain. Jackson-Pratt, das sind so Drainagen, die auch so eine Flasche haben, die man dran steckt und wo man auch einen Unterdruck machen kann, um quasi das Sekret abzuleiten. Und das ist dieses ominöse T-Drain, von dem ich vorher gesprochen habe. Das wird typischerweise eben so in die Gallenwege eingelegt und dient dazu, dass man bewusst die Galle ableitet, wenn zum Beispiel irgendwelche Abflusshindernisse oder sonstige Probleme sind, dass man sagt, man will quasi hier eine Ableitung des Galleflusses nach außen haben unter kontrollierten Bedingungen und auch die Möglichkeit, so wie man es hier sieht, dass man eine Diagnostik macht. Ja, also Sie können dann natürlich umgekehrt über dieses Drain auch ein Kontrastmittel hineinspritzen und ein Röntgen machen und schauen, wie sich das verteilt, das Kontrastmittel hier in den Gallenwegen und ob da allenfalls eine Undichtigkeit besteht, weil irgendwo das Gallenwegssystem ein Loch hat. Ne, zum Beispiel da unten sieht man, dass sich das da so ein bisschen wolkig, das Kontrastmittel verteilt. Ist das in Ordnung oder nicht? Was würden Sie sagen? Ist Ihnen klar, was da drauf ist? Ne, da drüben ist eh gezeichnet, also da dürfte ein Patient cholezystektomiert worden sein, dann war da möglicherweise irgendein Loch, also da liegt ein T-Drain drinnen und das wird hier angespritzt und hier sehen Sie den linken und den rechten Ductus Hepaticus, den Choledochus. Und wo mündet der hin? Ins Duodenum. Und da verteilt sich das Kontrastmittel und das, was sich da so ein bisschen komisch anfärbt, das sind die Schleimhautfältelung des Duodenums. Das heißt, das wäre jetzt so eine Cholangiographie, wo Sie sagen, okay, ist alles dicht und fließt ins Duodenum ab. Das heißt, Sie haben die diagnostische Möglichkeit. Okay, Drainqualität haben wir schon besprochen, also es kann Harn sein. Blutig serös ist das, was ein Drain üblicherweise sein sollte. Das ist so ein bisschen blutig tingiert, aber jetzt nicht reines Blut. Es kann blutig sein, wenn es wirklich blutet. Putrid, wenn irgendwo eine eitrige Entzündung ist. Gallig, stuhlig, sollte eher nicht sein. Aber wenn Sie eine Darmresektion haben und aus dem Drain kommt es stuhlig, deutet das worauf hin? Auf eine? Genau, also in dem Fall, jetzt geht es ja um einen operierten Patienten, also wenn da Stuhl übers Drain kommt, dann kann es eine, oder ist es wahrscheinlich eine Anastomosendehiszenz oder irgendwo eine Perforation, die bei der Operation entstanden ist. Es kann ja sein, dass man irgendwo die Darmschlingen voneinander löst, weil Verwachsungen sind und dabei irgendwas verletzt und 3 Tage später kommt dann plötzlich über die Drainage Stuhl. Und wichtig ist, dass man das erkennt, also wenn Sie dann auch mal im Dienst sind und auch als junger Doktor, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat, aber ein Drain anzuschauen und zu schauen, ist das jetzt plausibel, dass da Stuhl rauskommt? Und wenn ja, wo liegt es? Und dann Alarm zu schreien und zu sagen, der Patient hat ein Problem, das gehört dann dazu. Und so mit dieser Aufgabe wächst man dann. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie chirurgische Patienten beurteilen, dass Sie nicht nur schauen, wie schauen die so aus und kurz mal vorbeigehen, sondern dann schaut man sich auch an, sind Drainagen da, wo liegen die und was kommt da raus? Ja, also das ist jetzt so ein Beispiel der Drainqualität und das ist eine, wie würden Sie das bezeichnen, was da unten rauskommt? Das ist eine Easyflow-Drainage, die liegt im Bauch und da, diese Qualität nennt man serös. Ja. Das ist so blutig serös, ist auch okay. Ist auch nicht viel. Ja. Das da hier ist schon ein bisschen dünkler, oder? Als das da. Also bei dem bin ich mir schon nicht mehr so sicher, woran denken Sie da, wenn Sie die zwei vergleichen? Oder wenn Sie sagen, am Dienstag hat es noch so ausgeschaut und am Mittwoch schaut es so aus, da muss man dann am spätestens am Donnerstag nochmal hinschauen, ja, weil da kann schon irgendwo Dünndarmsaft oder irgendwas dabei sein. Also das ist eigentlich nicht mehr ganz in Ordnung. Das ist nicht mehr serös, sondern das ist schon so gallig tingiert. Wenn Sie das anschauen, das ist so grünlich, flankerln, also das ist, da ist ziemlich sicher irgendwo ein Dünndarm oder sonst was offen. Ne? Also diese Dinge mal so aus dem Augenwinkel heraus unterscheiden zu können und sofort zu sagen, bei diesen beiden Patienten kann man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern da muss man jetzt nachschauen, was ist da los? Was hat der für Entzündungszeichen? Hat der Schmerzen? Wann ist der operiert worden? Wer hat den operiert? Weiß das allenfalls der Operateur schon seit gestern und sagt, ja, wir lassen das noch und kontrollieren? Das ist wichtig, aber man muss dem sozusagen hinschauen. Das ist so eine Pankreasfistel, die können alle möglichen sozusagen Farben spielen. Aber das ist natürlich auch keine Drainqualität, die dem da oben entspricht, wie es eigentlich erwartungsgemäß sein sollte. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Patient, Liposarkom-Resektion, 2 Dünndarmsegmentresektionen gemacht, 4. postoperativer Tag und sie kommen hin, Intensivstation, ne, sieht man oder kann man so erkennen aus dem Hintergrund und das sind jetzt diese Drainage, oder was ist das da? Ein Harnkatheter? Was würden Sie dazu sagen zum Harn? Ja, also ziemlich konzentriert, ich würde sagen, das ist okay. Ja? Aber vielleicht braucht er noch ein bisschen Flüssigkeit, also das gebe ich Ihnen schon recht. Aber wenn Sie hier schauen, ist das hell und klar. Was ist das da? Oder wissen wir nicht, aber vermutlich kommt es von einer Drainage und ist von der Drainqualität. Blutig seriös. Na ja, also seriös oder blutig seriös. Und das da? Kann man jetzt so nicht sagen, oder? Weil wir wissen ja nicht, wo das herkommt. Wenn das aus der Magensonde kommt, ist es? Würden Sie dann Alarm schreien? Also würden Sie in diesem Fall Alarm schreien? Aber das ist Magensekret, also das ist okay. Wenn das in der Magensonde ist, dann ist es so. Ne? Dann kann man jetzt nur schauen, warum hat der Patient noch so viel in der Magensonde, hat er allenfalls einen paralytischen Ileus, aber im Wesentlichen passt das zusammen und das passt auch zusammen. Das ist einfach eine seriöse Drainqualität von einem Easyflow. Wenn es so ausschaut, hat der Patient ein Problem. Weil wenn das hier nicht aus der Magensonde kommt, sondern aus dieser Drainage, dann sollte es so nicht sein. Und dann muss man reagieren. Weitere Diagnostik einleiten, allenfalls Revisionsoperation. Also deswegen immer schauen, wie schaut die Drainqualität aus, wo kommt es her und das sozusagen immer auch in diese postoperative Betreuung einfließen lassen. Ja, so schaut es dann zum Beispiel aus bei einer Anastomosen-Testes. Das sind CT-Bilder. CT-Bilder schaut man immer per Definition von wo an? Von unten oder von oben? Ja, ist immer der Blick von unten, das heißt, es ist immer seitenverkehrt, also deswegen die Leber hier auf der linken Seite am Bild. Was fällt Ihnen hier auf oder woraus sieht man, dass hier eine Anastomosendehiszenz da ist? Das ist jetzt schon advanced, ja, aber wir sind ja schon am Ende des Vortrags bald. Schauen wir uns das rechte Bild an. Was ist da hier nicht in Ordnung?
Flüssigkeit im Abdomen außerhalb der Hohlorgane.
Sie haben da Flüssigkeit direkt vor der Leber, oder? Und der Patient liegt und deswegen ist die Luft oben, oder? Und Sie haben dann hier in dieser Flüssigkeit da oben Luft. Und wenn der Patient jetzt vor 4-5 Tagen eine Darmresektion hatte und dann ist da Flüssigkeit und Luft drinnen, ist das nicht in Ordnung. Dann weist es auf eine Dehiszenz hin. Und hier sieht man diese, da ist eine Anastomose, diese weißen Dinge sind die Klammern, die gemacht worden sind, um die beiden Darmenden zu verbinden. Und dann sehen Sie unmittelbar neben der Anastomose Flüssigkeit, die nicht mehr im Darm ist und hier auch Luft drinnen. Und Sie sehen hier Luft sogar in der Haut. Weil das ist sozusagen hier, da war wahrscheinlich eine Drainage vorher drin, die wurde dann irgendwann entfernt möglicherweise. Ist nicht gleich aufgefallen, jedenfalls haben Sie da im subkutanen Gewebe auch so eine Infektion drinnen und Lufteinschlüsse. Also das ist nicht in Ordnung. Wenn sowas im CT kommt, muss man reagieren. Wie würde man jetzt reagieren, wenn eine Darmanastomose offen ist, in der Regel? Bedeutet das was? Ja, das Problem ist bei der Reanastomose, also es bedeutet einmal in der Regel, dass man noch einmal operieren muss. Und dann haben Sie zwei Möglichkeiten, wenn Sie ein Loch im Darm haben, Sie machen eine Naht drüber. Damit riskieren Sie aber, dass die Naht, weil das hat beim ersten Mal schon nicht funktioniert und jetzt ist es entzunden und Sie nähen es, also das kann wieder sein, dann operieren Sie und drei Tage später ist es wieder offen und dann irgendwann einmal ist der Patient das fünfte Mal omopädisch und es wird gar nicht mehr gut. Also ist die zweite Möglichkeit, dass Sie ein Stoma anlegen, ja? Also dass Sie die Anastomose auflassen und also das ausleiten. Das muss man dann immer abwägen, auch je nachdem, wie die individuelle Situation ist. Das kann man jetzt nicht über einen Kamm sozusagen sagen. Es hängt auch ein bisschen mit der Gesamtsituation des Patienten ab, mit der Erfahrung des Operateurs. Aber letztlich, wenn Sie eine Dehiszenz haben von einer Darmanastomose, ist es in einem hohen Prozentsatz, wenn eine Peritonitis dabei ist, mit einer Stomaanlage dann verbunden. Ja, hier sieht man das auch. Ja. Da sehen Sie da die Darmschlingen, die Flüssigkeit drinnen. Da ist der Magen, aber diese Flüssigkeit hier, das alles, ist nicht mehr im Darm. Was ist das da? Dieses Weiße. Der Patient hat irgendwann einmal im Laufe der postoperativen Phase ein Kontrastmittel bekommen und das ist da quasi im Darm noch drinnen und verteilt sich halt und ist deswegen auf dem Röntgen auch noch abgebildet. Ja, also sechster postoperativer Tag und so schaut es dann aus, wenn dann ein Dünndarmleck zum Beispiel ist. Ja? Und da sehen Sie diese Fibrinbelege, diese Peritonitis, dann sehen Sie hier, wie dann der Darm sozusagen hier komplett, wie das entzündlich verändert ist und Sie können sich sicher vorstellen, ohne dass Sie das jetzt vielleicht noch oft gesehen haben, aber so ein Gewebe wieder so zunähen, dass das dicht ist und heilt, ist schwierig. Ja? Da sieht man das auch, ne? Das ist so ein Dünndarmleck, da ist eine Darmverletzung, ich glaube, das war im Rahmen einer Laparoskopie, ist halt der Darm verletzt worden. Oft wird das dann so ein bisschen durchgezählt, der Darm mit einer Fasszange oder was und dann irgendwo entsteht so ein kleines Loch und das kann sich dann so auswirken. Also hier sieht man diese Fibrinbelege, die da sind. Da kann man dann ungefähr auch abschätzen, ob sie diese Fibrinbelege abstreifen können oder ob die schon fixiert sind, wie lange diese Peritonitis schon besteht. Solange sie noch abstreifbar sind, die Belege, kann man dann oft sagen, man rettet die Situation und macht noch eine Naht. Wenn das aber nicht mehr geht und das schon seit längerer Zeit besteht, dann ist es in der Regel mit einer Stomaanlage verbunden. Ja, offenes Abdomen, das sind dann Patienten, die haben so abdominelle Infektionen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sowas schon gesehen hat. Das Problem entsteht irgendwann, wenn Sie eine Infektion im Abdomen haben. Also generell bei Infektionen, Abszesse, es ist immer die Strategie, ist, das nach außen zu entleeren, zu öffnen, damit quasi das von innen dann granulieren kann. Und so eine Therapie gibt es dann auch im Bereich des Abdomens, dass man das Abdomen eröffnet und dann quasi es gar nicht mehr verschließt, sondern mit so einem Saugsystem quasi das Sekret dann aus dem Abdomen absaugt. Hier sieht man eh auch so ein bisschen so stuhlig tingiert. Also manchmal bei Patienten, die immer wieder so Fisteln oder was entwickeln, damit man nicht jeden Tag operieren und wieder auf- und zunähen muss, macht man das mit diesem Saugsystem, weil sie das relativ gut auch auf einer Station wechseln können, ohne dass sie jedes Mal in den OP fahren müssen. Also Patienten auf Intensivstationen kann man dann direkt auf der Station versorgen und spart ihnen sozusagen so dieses Hin- und Herfahren jeden Tag. Und es ist auch schwer organisatorisch oft zu machen, gerade in Zeiten wie diesen, wo Operationskapazität Mangelware ist. Okay, mit den Blutungen nach Pankreasangriffen plage ich Sie jetzt nicht länger. Kolonischämie, das können Sie sich dann anschauen. Wie lange haben wir denn noch? Ja, weil wir könnten noch ein paar so Fälle machen, wenn Sie wollen, oder? Ist vielleicht spannender als über Pankreasblut, weil das ist jetzt nicht unbedingt das, was man am ersten Tag sieht. So, Fälle. Fall 1. Also ein 78-jähriger Patient, der schon mehrere Voroperationen hatte, also Appendektomie, Cholezystektomie, ein Stent wegen KHK hat er und seit dem Vormittag hat er Übelkeit und Blähungen, dann hat er erbrochen. Und vor zwei Tagen hat er den letzten Stuhl gehabt. Klinisch ist er in einem reduzierten Allgemeinzustand. Das Abdomen ist über Thoraxniveau. Die Darmgeräusche sind plätschernd, vor allem im Mittelbauch. Er hat aber keine Peritonitis und er hat auch kein Fieber. Das ist einmal so grob die Fallvignette. Haben Sie da eine Verdachtsdiagnose? Oder in welche Richtung würden Sie jetzt da denken? Ja, irgendwie klingt das nach Dampfverschluss, oder? Was machen wir? Sie sehen, hat alles System. Also Magensonde haben wir schon gesagt. Aber jetzt gibt es natürlich die ganz anderen Sachen. Was ist jetzt das, wo Sie sagen, wie kommen wir da jetzt schnell zu einer... Es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist falsch. Also nicht falsch verstehen, Sie können natürlich das alles machen, aber was macht vielleicht mehr Sinn, was macht weniger Sinn? Sie haben gesagt, Darmverschluss. Gehen wir nochmal zurück vielleicht. Was für einen Darmverschluss vermuten Sie? Gibt es da jetzt irgendwas, wo Sie sagen, vielleicht eher... Entschuldigung, Sie haben eh schon was gesagt, ich habe es noch nicht verstanden.
Also Briden-Ilios an der
Genau, also da könnt ihr einen Briden-Ilios haben. Er ist natürlich älter, also es könnte auch bei älteren Patienten kann immer auch ein Tumor im Raum sein. Und er hat plätschernde Darmgeräusche, also es ist irgendwie eine starke Peristaltik da, also es klingt irgendwie nach einer mechanischen Problematik, oder? Okay, also was machen wir jetzt alles außer der Magensonde? Was spricht dafür, dass wir ein Labor machen?
Ja, das ist immer gut.
Aber wozu? Ich meine, das kostet ja auch was. Ja, warum wollen Sie wissen, was der für Gerinnung hat? Das ist ja wurscht, dann Ilios.
Ja, und wenn man ihn operieren muss?
Genau, 100 Punkte. Ja, wenn Sie operieren, dann sagt spätestens der Anästhesist, na, was hat denn der für Kalium? Weil wenn der dann intraoperativ irgendwelche Mätzchen macht, dann ist es wieder die Verantwortung des Anästhesisten. Der legt Ihnen einen Patienten ungern auf, von dem er nicht vorher irgendeinen Laborwert hat. Also wenn Sie sagen, der Patient könnte zum Operieren sein, würde ich einmal ein Labor abnehmen. Ja? Okay, Abdomen leer, Kontrastmittelpassage, CT. Kommt jetzt natürlich darauf an, was Sie für, also wie gesagt, da gibt es jetzt kein Falsch und kein, was keinen Sinn macht, ist zu sagen, jetzt mache ich ein Abdomen leer und dann mache ich das CT und dann mache ich das und das kostet natürlich auch irgendwie Zeit, ja. Also, ich meine, ich tue mir leicht, ich komme jetzt da von der Uniklinik, da können Sie ein CT relativ leicht haben. Es wird Situationen geben, wo man sagt, na, da muss jetzt fürs CT irgendeiner reinkommen und das dauert 3 Stunden und so, dann machen Sie vielleicht ein Abdomen leer. Aber grundsätzlich würde diese Kombination ganz gut wirken. Sie machen einmal die Magensonde, haben die Bilanz und verhängen Infusionen etc. an, machen das Labor. Warum brauchen Sie das Labor auch noch? Ja, aber Sie wollen, was will denn der Radiologe von Ihnen wissen? Was hat denn der für eine Nierenfunktion, weil sonst gibt er kein Kontrastmittel. Ja? Und deswegen brauchen Sie wieder das Labor. Also diese Kombi wird Ihnen ziemlich sicher quasi zeigen, was der Patient für ein Problem hat. So, jetzt haben wir das Labor, das wird als erstes fertig und das hin. Was sehen wir? RE4-8, Leukos sind ein bisschen erhöht, das CRP ist bei 0,71, Kreatinin ist bei 1,22. Gibt es irgendwas, was Ihnen da nicht gefällt? Was ist aus der Norm? Also die Leukos sind, sagen wir mal, deutlicher. Das CRP, also da steht jetzt keine Einheit dabei, das ist natürlich ein schwerer Fehler. Also Milligramm pro Deziliter, 0,5 ist da der Referenzwert, also da sind sie wirklich marginal drüber. Und 11,75 Giga pro Liter, das wäre bis 10, also da sind sie auch ein bisschen drüber. Das Kreatinin, 1,22 Milligramm pro Deziliter, Ist erhöht, ja. Und jetzt muss man dazu sagen, der Patient ist 78, hat weniger Muskelmasse, also der ist wahrscheinlich möglicherweise schlechter von der Nierenfunktion, als das da jetzt ausschaut. Ja. Also das stinkt ein bisschen nach Hypovolemie und Ilios haben wir eh schon gesagt. Sonst irgendwas? HB 11,5? Könnte auch besser sein, oder? Mechanischer Ilios, Anämie, älterer Patient. Malignom. Ja. Also kann man jetzt einmal daraus zumindest mal sagen, vielleicht doch kein Briden-Ilios. 1000 Milliliter kommen über die Magensonde. Das ist das CT-Bild. Was fällt Ihnen auf? Was ist das?
Fremdkörper.
Wo ist der Fremdkörper? Das ist die Magensonde. Okay. Was fällt Ihnen noch auf?
Die Verdunklung der Leber.
Das ist da, oder? Was ist das? Also ist dieses Leberparenchym homogen? Sondern das sind Leberherde, oder? sind Herdbildungen, was auch immer das ist. Sind das normale Zysten? Zysten werden so relativ, also quasi ganz relativ dunkel, weil da ist nur, das ist irgendwas anderes. Ja? Das ist nicht so wie das Leberparenchym, aber auch nicht so wie eine Zyste, irgendwas dazwischen. Also das gefällt uns nicht, oder? Und was ist da?
Distendierte Darmschleimhäute.
Das sind distendierte, nämlich?
Dünn oder Dickdarm?
Dickdarm.
Das ist das Colon transversum da. Ja?
Wenn das Colon transversum distendiert ist und der Patient möglicherweise einen mechanischen Ileus hat, liegt der möglicherweise wo?
Sigma oder Rektum.
Genau. Und wenn Sie dieses Bild anschauen, fällt Ihnen was auf?
Das ist jetzt schon
für die Profis, aber Sie haben es ja schon gesagt. Ja, das ist, schauen Sie mal her, das ist dauert, ist die Spina iliaca anterior supera, also da sind wir so am Übergang zum Becken, das ist Sigma. Und wo ist jetzt das Sigma-Karzinom?
Sehen Sie es?
Normalerweise müssten wir jetzt so hin und her scrollen, muss ich ehrlich zugeben. Ja? Aber hier sehen Sie viel Luft und da geht es dann zusammen und dann sehen Sie hier, das ist Darm, der ist aber komplett sozusagen verdickt, weil wenn Sie sich diesen Darm im Vergleich hier anschauen, sehen Sie das? Das ist eine dünne Darmwand, ein bisschen ein Stuhl drinnen, aber hier ist ein Problem. Also die Diagnose Ileus bei Sigma-Karzinom mit hepatalen Lebermetastasen, mit hepatalen SPL. Was ist das Prozedere, was machen wir mit so jemandem? Das ist jetzt eine schwierige Frage, da gibt es jetzt auch schon wieder tausend Antworten. Ja. Aber was braucht ein Patient, der ein Sigma-Karzinom und Lebermetastasen hat? Kann man dem noch helfen? Na, das Staging haben wir ja. Also jetzt, das ist jetzt zwar akut, aber Sie wissen, der hat Leberläsionen. Also die wesentliche Dinge, früher, also vor 30, 40 Jahren, hätte man gesagt, na, Metastasen, also was soll man denn überhaupt noch operieren? Heutzutage ist das ganz anders. Heutzutage gibt es extrem viele Therapiemöglichkeiten und auch solchen Patienten können Sie, wenn Sie ein gutes Konzept haben und der Patient den richtigen Tumor mitbringt von der Biologie, auch noch ein kuratives Prozedere anbieten. Im Sinne von operieren, chemotherapieren und auch die Lebermetastasen dann behandeln. Ja. Üblicherweise würde man jetzt zuerst einmal ein Stoma anlegen, um einmal den Ileus zu beheben. Dann würde man den Patienten therapieren mit einer Chemotherapie. Dann würde man das Primum operieren und dann die Leber oder umgekehrt. Da gibt es 100 Möglichkeiten. Aber die Take-Home-Message ist, auch wenn jemand einen Tumor hat, 78 Jahre alt ist und Lebermetastasen hat, können Sie den noch kurativ operieren. Nicht jeden, weil wenn er 30 Lebermetastasen hat, wird es nicht gehen. Aber wenn das Einzelne sind, die resektabel sind, dann kann man das machen. Nicht in jedem Krankenhaus, aber da muss man den Patienten entsprechend irgendwo vorstellen, wo das sowas möglich ist. Okay. Wieder ein männlicher Patient, 80 Jahre, hat vor 2 Jahren einen Stent bekommen wegen einem infrarenalen Aortenaneurysma, hat eine Hypertonie, nicht so eine gute Lungenfunktion und ist laut Fremdanamnese nach einem Spaziergang am Nachmittag plötzlich heftig, hat er heftige abdominelle Schmerzen entwickelt, die in den Rücken ausstrahlen und kommt mit dem Notarzthubschrauber, das heißt, Sie kriegen das schon angekündigt und der ist noch gar nicht da, aber das ist sozusagen, sind die Informationen, die Sie bekommen. Und der kommt und ist schockiert, verfällt zunehmend und ist katecholaminpflichtig. Was ist katecholaminpflichtig? Was heißt das? Ja, also dass der Noradrenalin oder Adrenalin braucht, um den Kreislauf quasi halbwegs noch aufrecht zu erhalten. Woran denken Sie da? Ja? Nicht, weil wir wissen ja schon, dass der eins hat, der ist gestentet. Ich habe Ihnen das vorher gesagt, nicht manchmal, die werden gestentet, aber dann gibt es nachher dann wieder irgendwelche Probleme, weil natürlich der Stent auch nicht das Allheilmittel ist. Ja. Was macht man da? Labor und Blutgruppe, Ultraschall, CT, MRT der Wirbelsäule. Also es ist relativ klar, wenn der mit dem Hubschrauber kommt, schockiert ist und katecholaminpflichtig, werden wir uns jetzt wahrscheinlich mit dem MRT der Wirbelsäule nicht aufhalten. Ja. Also da schauen wir, dass wir möglichst schnell ein Labor und eine Blutgruppe bekommen. Nämlich bevor der Patient irgendwelche Transfusionen bekommt. Welche Transfusion würden Sie geben, wenn Sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und gar nichts wissen? Null negativ, genau. Und dann machen Sie natürlich, wenn es irgendwie geht, am Weg in den OP noch ein CT, damit man irgendwie weiß, was da sozusagen Sache ist. Ja. Und wenn Sie an einer Uniklinik arbeiten, so wie ich, dann haben Sie das Glück, dass das natürlich, dann setzen Sie sich geschwind noch mit dem Radiologen zusammen und dann machen die ganz tolle Bilder, wo man sich das dann auch sozusagen schön vorstellen kann. Und dann sieht man halt hier, wie sowas ausschaut, wenn da der Stent liegt und hier rund um den Stent ein sich da hinein ins Abdomen hinaus wühlendes Hämatom ist, weil dieser Stent sekundär rupturiert ist und sozusagen sich hier dieses retroperitoneale Hämatom komplett ausgebreitet hat. Da ist dieser Stent migriert und dann das Kontrastmittel ausgetreten und der wurde dann sofort operiert und der Stent wurde ausgebaut und dann eine Prothese eingebaut. Und das ist jetzt das, was ich vorher gemeint habe, das sind dann oft die Patienten, die dann besonders unangenehm zum Akutoperieren sind, weil der hat ja den Stent meistens deswegen bekommen, weil er relativ krank ist und man sagt, mach mal lieber einen Stent und operieren ihn nicht offen. Und wenn dann so eine Situation auch noch kommt, dann sitzen sie gerade bei solchen Patienten in der Akutsituation und müssen erst recht operieren. Aber das ist halt ein Schicksal. Ja. Der Patient hat es nicht überlebt. Ne. Meistens ist dann so, dass sie die Operation schon überleben, aber dann irgendwelche sekundäre Effekte dazukommen und dann irgendwann ein Langzeitintensivaufenthalt draus wird und dann die Patienten halt keine Reserven haben. So, was haben wir da? Wollt ihr überhaupt noch einen Fall hören oder wollen wir schon nähen? Einen Fall machen wir noch. Also, warum habe ich da nicht gegendert? Tut mir leid. Also, wieder ein männlicher Patient. Obstipation seit 6 Tagen, Emesis seit gestern, gallig, mit krampfartigem Schmerz im Mittelbauch. Ist immerhin kolo- und gastroskopiert vor einem Jahr, war unauffällig. Hat ein bisschen einen Druckschmerz im Mittelbauch, Hyperperistaltik in allen 4 Quadranten. Haben wir Verdachtsdiagnose? Schauen wir mal, was das Labor zeigt. Entzündung ist es keine, oder? Leukozyten 6, CRP 2,9 ist marginal. Also anämisch ist er eigentlich auch nicht. Wenn, dann eher konzentriert sozusagen. Also sprich, HB mit 16 beim 65-jährigen Patienten ist eher ein Zeichen, dass der wahrscheinlich jetzt wenig Flüssigkeit getrunken hat die letzte Zeit. Normales Bilirubin, aber ein bisschen erhöhte Leberwerte. Was machen wir? Oder was vermuten wir? Wir sind schon wieder beim Ilios. Lieblingsbild. Was haben wir da? Achso, ja genau. Also wir sehen das im Abdomen leer und dann entscheiden wir uns noch für ein CT. Und dann sehen Sie dieses CT-Bild. Ich will ja eigentlich nur dieses CT-Bild herzeigen. Was fällt uns hier auf? Schauen Sie sich das an. Diese Darmschlingen hier und die. Was ist das da oben? Das ist der Magen. Was ist das? Das Pankreas. Was ist das? Das Duodenum. Das ist das Jejunum. Und da sehen Sie ein Kolon und hier unten auch ein paar Dünndarmschlingen. Also was fällt auf oder was gehört da nicht hin? Dieser röntgendichte Ding, da ist irgendwie komisch, oder? Ja, da ist immer die Frage, was schlucken die Patienten, dass sich dann da irgendwie da im Darm wiederfindet. Ich habe es Ihnen nur deswegen gezeigt, weil es klingt ein bisschen so absurd, dieses Ja, Gallenstein-Ilios und das ist irgendwie in einem Lehrbuch. Also das war tatsächlich ein Patient, der einen Gallenstein-Ilios gehabt hat, weil eben so ein großes Konkrement da permigriert ist durch die Gallenblase und sich dann da im Darm gefunden hat, so wie wir es eben vorhin gesehen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Cholezystektomie gemacht, dann haben wir den Choledochusstein geborgen. Ja. Fall 4, was ist das? Ist das interessant? Sonst tun wir nähen. Ich glaube, ihr wollt es alle nähen, oder? Oder wir machen den noch, das ist der letzte. Vorstellung in der Notfallambulanz, rechter Unterbauch. Ah ja, oh ja, den Fall müssen wir deswegen machen, weil der ist auch wichtig. Also. Patient hat Schmerzen im rechten Unterbauch, Druckschmerz im rechten Unterbauch, keine peritonealen Reizzeichen, aber Übelkeit, Erbrechen, gestern letzter Stuhl, Leukozyten ein bisschen erhöht, CRP nicht wesentlich, Fibrinogen auch nicht wesentlich erhöht. Also massive Entzündung ist keine. Woran denken Sie?
Appendizitis.
Das liegt irgendwie auf der Hand, oder? Der junge Dr. Bachleitner hat das nämlich auch gedacht und hat gesagt, na gut, Pharmen-OP, Appendizitis. Dann weiteres Prozedere, was machen wir da bei einer Appendizitis, bei so einer Situation? Ups. Aha, da gibt es irgendwie keine Auflösung. Weiteres Prozedere, CT, Ultraschall, Verlaufskontrolle. Habe ich da irgendeinen Fehler im Verlauf? Ist ja egal, wir gehen weiter. Also der Patient wird irgendwie schmerzfrei mit Analgetika und wird am nächsten Tag kontrolliert. Und am nächsten Tag geht es ihm schlechter. Deutliche Beschwerdezunahme, peritonealer Druck. Das ist auch wichtig zu sagen. Also man darf sich in der Medizin auch mal irren. Also es ist ja absolut legitim, dass Sie einem Patienten sagen, naja, also jetzt operieren, ich weiß nicht, so dramatisch sind die Entzündungszeichen nicht. Sie können eigentlich wieder heimgehen. Aber was sollten Sie dann immer machen? Ja, also es empfiehlt sich auch jetzt aus juristischer Sicht, aber ich glaube generell auch dem Patienten gegenüber, wenn Sie jemandem sagen, na, irgendwie ist mir die Suppe zu dünn, dass ich Sie jetzt operiere und ich schicke Sie heim, dann sagen Sie dazu, wenn irgendwas ist, bitte kommen Sie jederzeit wieder. Weil das ist ein Unterschied, ob Sie einem Patienten sagen, gehen Sie wieder heim, Sie haben nichts, oder ob Sie dem sagen, naja, es schaut jetzt nicht so dramatisch aus, ich glaube, wir brauchen Sie nicht operieren, aber sicherheitshalber kommen Sie wieder. Wenn Sie das so kommunizieren, versteht es der Patient und trägt es Ihnen oder sieht es Ihnen dann nach, wenn dann vielleicht irgendwas wirklich eigentlich dafür gesprochen hätte, den Patienten gleich zu operieren. Ja? Weil darauf läuft natürlich dieser Fall hinaus, dass der tatsächlich da ein Problem hatte. Also der hat jetzt stärkere Schmerzen im Unterbauch, kommt wieder, kontralateraler Loslassschmerz. Was ist ein kontralateraler Loslassschmerz? Genau, also wenn Sie links in den Unterbauch drücken und plötzlich loslassen, tut es ihm auf der rechten Seite weh. Das spricht für seine lokale Peritonitis dort. Also Verdachtsdiagnose, wer hat das vorher gesagt mit Appendizitis? Sind Sie jetzt eher dafür, dass die richtig war oder haben Sie jetzt mehr Zweifel? Sie fühlen sich jetzt bestätigt, oder? Natürlich nicht. Aber natürlich ist, wenn Sie das nicht wissen, sagen Sie, naja gut, klar, okay, das Blinddarm, den hätten wir vielleicht gestern operieren sollen. Also, weiteres Prozedere. Was machen wir? Sie nehmen ein Blut ab. Sie geben dem Patienten was gegen Schmerzen, so wie wir es besprochen haben, und Sie melden den Patienten im OP an. Und schreiben auf diesen Konsilzettel, so wie ich es damals gemacht habe, Appendizitis, AtOP und schöne Grüße an die Notfallambulanz und quasi ich kümmere mich dann. So, jetzt kommt der Patient in den OP und dort ist ein durchaus ambitionierter Anästhesist und der sagt, naja gut, der Patient ist fast 60 Jahre alt, wir haben kein präoperatives Lungenröntgen und ich hätte es gern, weil wenn ich dem eine Narkose mache, wer weiß. Und jetzt sehen Sie dieses Lungenröntgen. Sie haben das gesagt mit der Appendizitis. Was sagen Sie jetzt? Weil Sie stehen jetzt quasi schon gewaschen da und der Patient soll gleich reinfahren und die Schwester hat die Tasse zum Appendektomieren schon hergerichtet. Und jetzt sehen Sie durch Zufall, und so war es auch, das ist eine nicht wahre Geschichte, beim Vorbeigehen sozusagen, wie der Anästhesist dieses Bild da anschaut und irgendwie ein bisschen so Stirnrunzeln macht. Was denken Sie sich? Was könnte da... Bleiben wir noch bei der Verdachtsdiagnose? Das habe ich Ihnen auch vorher nie gesagt, dass wir in solchen Fällen ein Lungenröntgen machen. Es ist einfach, der Zufall spielt halt so. Auf jeden Fall, was sehen wir hier? Wir sehen diese freie Luft da. Also das passt nicht unbedingt zur Appendizitis, dass da freie Luft ist. Also Patienten mit einer Appendizitis haben typischerweise keine freie Luft. Änderung der Verdachtsdiagnose, weiteres Prozedere. Also die Frage ist, offene Operation oder Laparoskopie? Wer würde, das war noch zu einer Zeit, muss ich auch dazu sagen, wo man noch offen appendektomiert hat, weil das damals irgendwie der Standard war, weil laparoskopisch operieren war ja viel zu teuer und das braucht man nicht, weil das ist eh nur ein Blinddarm. Also die Frage ist, bleiben Sie bei der offenen Appendektomie oder switchen Sie auf Laparoskopie? Was spricht fürs eine, was spricht fürs andere?
Also in der offenen hätte man eine bessere Übersicht.
Na, wenn Sie aber die offene da so machen mit dem typischen Wechselschnitt im Unterbauch?
Nicht.
Haben Sie die nicht? Weil dann kann es sein, dass Sie sagen, oje, war nicht, und dann haben Sie da einen Schnitt und dann? Ja, also offen wäre jetzt die offene Appendektomie gewesen. Also Gott sei Dank war dieser Anästhesist, das war alles eine glückliche Fügung des Schicksals. Ich habe mich natürlich dann für die Laparoskopie entschieden, weil ich mir gedacht habe, irgendwas ist da komisch. Und bei der Laparoskopie haben wir dann gesehen, dass der Patient ein extrem elongiertes Sigma hatte, das also quasi einmal so in der Schleife bis in den rechten Unterbauch gegangen ist und dort perforiert war. Und das klinische Bild einer Appendizitis vorgetäuscht hat, aber in Wahrheit war es eine perforierte Sigma-Divertikulitis. Und dann haben wir, also war halt einfach ein Glück. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, es ist wirklich immer auch individuell, manchmal muss man auch ein Glück haben, es ist eine tückische Situation und man sollte sich in der Medizin nie zu sicher sein, gerade in der Chirurgie. Also das, was ich daraus gelernt habe, ist, wenn Sie sich ganz sicher sind, generell im Leben, wenn Sie sich ganz sicher sind, dann denken Sie noch einmal nach, ob das auch wirklich so ist. Ja? Also es kann auch anders sein. In diesem Sinne, vielen Dank und wir gehen jetzt Bananen essen und dann wieder zusammennähen.
Vielen Dank, ja, bis morgen. Morgen geht es dann mit der internen weiter. Ja.